Und schlafen die jetzt?
Die haben noch CD, aber ich glaube, die sind am Einschlafen.
Gut, dann können wir loslegen.
Jetzt ist lieb. Und wie ist jetzt so dein neues Leben als Podcast-Host? Zufrieden?
Also mir gefällt es bisher ganz gut. Also gerade auch die neuen Freiheiten, die man da gewonnen hat. Also zumindest muss ich mich ja nicht viel mit Fanpost bisher rumschlagen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir die erste Folge noch gar nicht veröffentlicht haben.
Ja, die hält sich noch in Grenzen.
Und wie geht's dir so damit?
Ja, immerhin bin ich ja noch dabei. Das ist ja schon mal entgegen meiner Ankündigung. Erste Ziel erreicht.
Ja, es wäre auch schade, wenn man schon für die zweite Folge ankündigen müsste, dass man jetzt die Besetzung ändern musste.
Das ist ein bisschen peinlich. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, heute weniger oft zu machen.
Das ist gut, weil wir haben jetzt auch so eine neue Technik hier. Also wir haben jetzt so ein Schaumstoff vor dem Mikrofon. Dadurch wäre das auch gar nicht mehr so schlimm, jetzt
okay. Wenn du
das
machen würdest. Es ist echt nervig, wenn man es 100 Mal rausschneiden muss. Worum geht's heute? Eigentlich sollte das unsere erste Folge werden. Black Mirror und die Verunsicherung im deutschen Fernsehen.
Black Mirror, ja. Ja, wir hatten uns gedacht, es gab da nämlich vor kurzem so eine Situation, in der wir uns befanden, als wir ein Drehbuch, so ein Pitchpapier geschrieben haben für eine Drehbuchidee. Und da ging es so um die deutsche Perspektive von Tschernobyl, also quasi was passierte in Deutschland so. Ja, und als wir das dann abgegeben haben, fanden wir uns in der merkwürdigen Situation, dass obwohl das eigentlich eine relativ harmlose Darstellung der Situation war, man trotzdem gleich mit der Sorge der Produzenten konfrontiert war, ob das nicht so düster am Anfang wäre.
Und Tschernobyl eignet sich natürlich super, um einen Feel-Good-Movie darüber zu machen.
Ja, zumal wir auch gerade an diesem Tag den Trailer für die Tschernobyl-Serie von HBO geguckt haben und uns dachten so, oh Gott, wir sind voll peinlich, was wir machen.
Das war ein kleiner Downer, ja. Deswegen ist, glaube ich, Verunsicherung eines unserer liebsten Themen, aber wir haben dann gedacht, dass die Piloten doch besser passen als erste Folge und deswegen als zweite Folge Black Mirror und die Verunsicherung.
Und warum Black Mirror?
Tja, ich glaube, das ist ja Verunsicherung per se. Und ist, glaube ich, die letzte Serie, die im deutschen Fernsehen gemacht werden würde. Aber es ist ja auch heftig. Also es gibt schon viele Folgen, nachdem man die geguckt hat, fühlt man sich richtig eklig oder so.
Ja, aber man könnte schon auch sagen, dass Black Mirror ja auch dieses Gefühl von so einer Verunsicherung auch, das ist bestimmt keine neue Erfindung, aber zumindest in der näheren Vergangenheit auch so massentauglich gemacht hat, weil es ja wirklich ein Massenphänomen ist. Also zumindest alle, die jetzt Netflix gucken oder so, finden das ja eigentlich alle Zuschauergruppen in irgendeiner Art und Weise auch gut oder interessant.
Ja, für mich ist so eine Weiterentwicklung eigentlich von so Horrorfilmen, die man früher sich so angeguckt hat als Teenie oder so. So diese Angstlust oder so, die man empfindet. Und es ist irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt, weil es sich noch mehr so mit realen oder vielleicht auch komplexeren Ängsten befasst. Und ich finde, es gibt eben auf der einen Seite die Folgen, da fühlt man sich einfach schlecht danach und braucht erstmal eine Pause von Black Mirror. Aber dann gibt es eben auch die Folgen, die irgendwie so, ja, eben diesen Kitzel haben und richtig Spaß machen.
Ja, wobei man schon auch sagen könnte, zumindest würde ich das mal als These in den Raum hauen, ja, es gibt natürlich, also Black Mirror zeichnet sich natürlich aus durch diese hohe thematische Aufladung, aber es bleibt doch immer auch so ein bisschen an so einer mainstreamigen Oberfläche. Also es ist jetzt nicht so, als würde man jetzt irgendwie einen super intellektuellen Text von Adorno lesen über die Massengesellschaft, sondern es ist halt irgendwie schon immer so sehr gut auch für jedermann verständlich, um was es da eigentlich gerade gehen soll. Und das macht ja vielleicht auch den Erfolg mit aus.
Man kann damit eine Diskussion über Adorno anstoßen. Kann sich mit Freunden treffen, angucken und danach über Adorno reden.
Die Adorno-Freunde-Gruppe, die ist ja richtig, der wird richtig viele Mitglieder zählen, vermute ich. Ja, was können wir denn über Black Mirror sagen? Das ist eine britische Serie und die Showrunner heißen Charlie Brooker und Annabelle Jones, wobei Charlie Brooker eher so der inhaltliche Kopf zu sein scheint und Annabelle Jones sich eher den produktionellen Part vornimmt.
Die beiden arbeiten entwickeln
die ganze Zeit eigentlich zusammen.
Ja, die entwickeln Serie. Die Ideen zusammen. Mhm. Finde ich gut, dass du sie auch erwähnst. Wird immer so als Charlie Brooker das Genie verkauft, finde ich. Aber die arbeiten ja scheinbar schon irgendwie seit 17 Jahren zusammen und sie ist so seine persönliche Produzentin, die eigentlich nur mit ihm arbeitet.
Das wünscht man sich natürlich, das ist super.
Das brauchen wir noch. Ja. Wir haben jetzt schon einen persönlichen Autor, persönlichen Regisseur und einen persönlichen Producer suchen wir noch.
Ja,
also würde auch mehr von uns gemacht werden.
Ja, einer, der sich dann wirklich komplett nur auf unsere Sachen konzentrieren würde und alles andere auch ablehnt, weil ihm das dann vielleicht zu popelig ist oder so. Das wäre ganz schön. Ja, vielleicht finden wir ja jemanden.
Können sich gerne melden.
Ja, die Serie ist ursprünglich für Channel 4 produziert worden in den ersten beiden Staffeln und hat dann aber nach Staffel 2, also ist damals sozusagen von Channel 4 zwar produziert, aber von Netflix auch ausgestrahlt worden. Und nach Staffel 2 haben die dann gewechselt zu Netflix rüber und haben dann bei Netflix das tatsächlich auch produzieren lassen. Das heißt, Netflix hat ab Staffel 3 dann auch bezahlt. Und Netflix sagt selbst, die haben sich sozusagen von der Serie dann versprochen, dass sie bigger, better and more international werden sollte ab Staffel 3. Und das ist ganz interessant, wenn man sich die Serie anschaut, da merkt man schon, finde ich, auch so eine Entwicklung in der Serie selbst, die sich tatsächlich in gewisser Weise auch so vollzieht. Also was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass Serien sich nicht mehr entwickeln dürfen, würde sie hier schon gleich in unserem ersten Beispiel vielleicht dem ein bisschen widersprechen, weil die schon so eine Weiterentwicklung eigentlich durchmacht, die Serie, habe ich dann das Gefühl.
Ja, okay, aber da es ja auch eine Anthologieserie ist, ist es auch nochmal ein anderes Paar Schuhe, finde ich. Also Anthologieserien bestehen ja sowieso aus Einzelgeschichten und in dem Fall ist es ja besonders heftig, da jede einzelne Folge quasi in einer anderen Realität spielt.
Ja. Ja, trotzdem ist es, glaube ich, auch so, dass, also zumindest Charlie Brooker hat das gesagt, habe ich gefunden, ne, dass er sagt, also ab Staffel 3, also er spricht dann sozusagen über die ersten beiden Staffeln, dass er sagt, irgendwie waren die Folgen immer ähnlich. Es gab immer Figuren, die sich so horrorhaft in Situationen befinden, aus denen sie irgendwie nicht mehr entkommen können oder wollen. Und da hat er sich eben scheinbar die Frage gestellt, jetzt gerade auch, wenn es dann für Netflix weitergehen soll und man auch die Sehgewohnheiten bei Netflix betrachtet, die ja eben eher so ist, dass man mehrere Folgen auch hintereinander gucken soll, dass das irgendwie keine sehr angenehme Situation für den Zuschauer ist, wenn er jedes Mal immer wieder eigentlich mit so Horrorgeschichten so konfrontiert ist. Und das würde ja vielleicht auch dementsprechend, was du eben gesagt hast, dass man eben danach oft so ein komisches, beklemmendes Gefühl hat und irgendwie auch froh ist, wenn es dann vorbei ist und jetzt nicht gerade eingeladen ist, die nächste Folge gleich weiterzugucken. Und das haben sie vielleicht versucht, dann ab Staffel 3 ein Stück weit zu verändern in ihrer Ausrichtung.
Mm. Und dem Nervenkitzel tut es ja eigentlich auch keinen Abbruch, weil jetzt kann man wenigstens darauf hinhoffen, ob es vielleicht doch noch ein gutes Ende ist oder nicht.
Absolut. Ja, sie haben also zum Beispiel auch in Staffel 3 dann gleich versucht, auch eine Romance-Geschichte, also eine romantische Geschichte zu erzählen und auch ein Police Procedural, also das würde man in Deutsch wahrscheinlich dann als eine Kriminalgeschichte bezeichnen, die eigentlich auch sehr interessant sind und auch die Serie durchaus bereichern. Und wie gesagt, ich empfinde für mich persönlich, dass sie sich weiterentwickelt hat, die Serie auch. Ja, wir haben uns für heute überlegt, dass wir uns mal ein paar Folgen rausgesucht haben, die uns in besonderer Weise irgendwie interessiert haben. Es sind jetzt, wollen wir jetzt nicht unbedingt sagen, dass das die besten Folgen sind, so, aber die vielleicht für uns interessant waren.
Doch schon eher die, die uns gefallen haben.
Aber es ist halt auch natürlich sehr geschmacklerisch, ob welche Folgen jetzt irgendwie die besten sind. Und zum Beispiel im Internet gibt es dann ja auch immer so Rankings, mit denen ich mich zum Beispiel jetzt auch nicht immer identifizieren
ja,
kann.
Ja, aber das fand ich zum Beispiel super spannend, mir die anzuschauen, weil es einfach gezeigt hat, es war so unterschiedlich. Es gab wirklich Folgen, die waren beim einen Ranking auf dem ersten und beim anderen auf dem letzten Platz. Und
das deutet dann auch darauf hin, dass es eine gute Folge war vielleicht.
Es gab nicht mal irgendwelche Top 5 oder so, die man erkennen konnte. Also es ist wirklich super, dass da jeder irgendwie was für sich scheinbar finden kann.
Ja, ich glaube, das ist ja auch das Besondere bei der Serie, dass wenn man anschaltet, man einfach nicht weiß, worauf man sich einlässt.
Es könnte aber auch für manche sehr verunsichert werden.
Oh ja, und Verunsicherung ist natürlich ein ganz schwieriges Pflaster. Ja, also.
So, let's go. Die erste Folge ist die erste Folge.
Die erste Folge ist die erste Folge. Wir hören einen Ausschnitt davon an. Und zwar.
It's real. pig. Sex with a pig. They want me to have sex with a pig.
Live on television this afternoon.
Meanwhile, the demand has been made, and there's not long to formulate our response.
Well, I'm not fucking a pig. Page one, that's not happening.
Of course.
Absolutely, sir.
Ja, die erste Folge heißt The National Anthem, in Deutsch Der Wille des Volkes. Und es geht im Plot geht's darum, wahrscheinlich kennen die meisten auch die Folge, ja, das ist auch eine der bekanntesten. Trotzdem nochmal kurz zusammengefasst. Also die englische Prinzessin wurde entführt und wir beginnen gleich damit am Anfang, dass der englische Prime Minister, Michael Callow heißt er hier, sich mit einem Erpresservideo abfindet, ein Erpresservideo gesendet bekommt, in dem von ihm gefordert wird, dass er live vor laufender Kamera einen Geschlechtsakt mit einem Schwein vollziehen soll. Und in der Folge selbst geht es jetzt darum, dass auf der einen Seite die Mitarbeiter des Prime Ministers versuchen, diese Entführer zu finden, was nicht gelingt, während gleichzeitig vor allem der Fokus in der Folge dann auf der medialen Berichterstattung liegt. Wie gehen die Medien damit um mit dieser Situation? Und auch wie gehen die Zuschauer, also das englische Volk sozusagen mit der Situation um? Was am Ende dann dazu führt, dass die Folge dann am Ende erzählt, dass quasi ganz England vor den Fernsehgeräten sitzt und dadurch irgendwie nicht mal mitbekommen, dass die Prinzessin schon Stunden vorher eigentlich freigelassen wurde. Aber die Straßen sind komplett leergefegt, weil alle vor den Fernsehern sitzen, um sich diese Erniedrigung des Prime Ministers dort live anzuschauen.
Ich war überrascht, dass sie die Folge als Piloten ausgewählt haben, weil ich finde sie jetzt nicht so exemplarisch für Black Mirror. Also zum einen ist es, glaube ich, fast die einzige Folge, die so genau jetzt auch stattfinden könnte, während in den anderen Folgen ja meistens irgendeine Technologie, die sich in der Zukunft weiterentwickelt hat, im Mittelpunkt steht oder es in irgendeiner Art von Zukunft spielt. Und zum anderen finde ich ja auch diese Art, dass die Hauptfigur so sich wieder der Geschichte ermächtigen kann oder wieder die Kontrolle gewinnen kann, das hat auch so was Explizites an sich. Während so in vielen anderen Folgen spielt sich das ja auch oft, dieser Horror, eher so in den Gedanken ab.
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, würde ich dem zustimmen. Wobei ich sagen muss, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, mich hat das sehr reingezogen, irgendwie dieser Stil. Und ich war dann eher so ein bisschen überrascht davon, wie es weiterging mit den anderen Folgen. Ich würde das mal so beschreiben, dass ich empfinde, dass diese erste Folge jetzt nicht so ausgestellt auf den Punkt sich so ein Element herausgreift und darum so seine ganze Welt aufbaut. Also zum Beispiel, ich glaube, das ist dann die zweite Folge, geht es ja darum, diese Leute, die dann so Fahrrad fahren müssen und dann sich immer so Punkte erspielen können, wo man ja ganz deutlich merkt, okay, das ist eine sehr starke Allegorie auf die moderne Leistungsgesellschaft irgendwie und Opium, das man sozusagen mit seinen Talentshows da reinstreut, in denen irgendwie jeder das Gefühl hat, so ein Star werden zu können.
Also ich finde sie eher, also mir ist es zu effekthascherisch. Das weiß auch jeder, ja, die Folge mit dem Schwein. Es ist halt einfach aufsehenerregend. Aber
weil halt Sex und Schweine vorkommen.
Ja, aber eigentlich, worum es ja in der Serie geht, um diesen schwarzen Bildschirm. Der ist da irgendwie ein bisschen nebensächlich in der Geschichte.
Ja, spielt eigentlich gar keine Rolle. Also es geht vielleicht am ehesten, was so diese mediale Auseinandersetzung mit dem Thema betrifft, da spielt das natürlich schon so eine Rolle. Und das ist auch interessant gezeichnet, finde ich, dass so, also die Regierung verfasst ja erst so ein Nachrichtenembargo, da darf dann niemand drüber berichten. Aber als dann die klassischen Medien merken, dass das irgendwie schon bei irgendwelchen Online-Portalen totales Thema ist, dann können sie sich auch nicht mehr zurückhalten und es findet wie so eine Überbietungsspirale dann statt, mit auch so einer Live-Abfrage der der Befindlichkeiten der Bevölkerung zu dieser Frage, was ja auch interessant ist, weil es geht die ganze Zeit so darum, okay, wenn sie das jetzt machen, dann wird das die und die Auswirkungen haben. Die Leute verlangen jetzt von ihnen dieses oder jenes und das verändert sich dann auch nochmal im Laufe der Folge. Also so diese moderne Politik, die halt auch so getrieben, auch so von so einem medialen Wahn auch so getrieben ist, das finde ich da schon auch gut dargestellt, unabhängig davon, dass das jetzt, ja, natürlich klar, das ist in gewisser Weise ein bisschen effekthascherisch, aber darum geht es ja in gewisser Weise dann auch wieder, weil diese Medien ja auch dadurch so überhaupt darauf so anspringen.
Ja, der Täter steht ja so in der Tradition von Sieben oder so, der eben so der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Und es gibt ja auch noch eine andere Black Mirror-Folge, Hated by the Nation, die eigentlich so ähnlich ja funktioniert. Ist auch interessant, dass es immer wieder so Folgen gibt, die so ein bisschen korrespondieren und mit ähnlichen Strukturen oder Motiven arbeiten.
Ja, in beiden Fällen gibt es ja irgendwie diesen Täter, der wie so ein Sozialexperiment eigentlich mit der Bevölkerung macht, ohne dass die Leute es mitbekommen. Mhm. Und in beiden Fällen geht es ja auch so darum, dass die Leute sich scheinbar nicht zurückhalten können vor so einer komischen, effekthascherischen Darstellung, dann auch die Augen zu verschließen. Mhm. So.
Es geht eigentlich gar nicht um die Opfer, sondern diejenigen, die dabei zuschauen.
Ja.
Mhm. Ich habe mich noch gefragt, wieso das National Anthem, also die Nationalhymne heißt.
Na, die Nationalhymne, also es gibt scheinbar auch einen Popsong, der so heißt. Das habe ich also bei mir nicht angehört, wie dieser klingt. Es bezieht sich wohl darauf und es bezieht sich auf natürlich die Nationalhymne der Engländer, die God Save the Queen heißt das natürlich, genau.
Okay.
Tja, was hat es damit zu tun? Gut, das ist natürlich die Prinzessin, die entführt wird, aber das ist jetzt eher so eine Plotbegründung.
Ja, er tut es fürs Land. Ja, das ist ja auch das Ende, was dann eigentlich erzählt wird. Er ist dann ja sozusagen angesehener als vor einem Jahr, bevor das Ganze passiert ist. Aber seine Ehe ist zerrüttet. Also er hat sich eben für seine offizielle Rolle sozusagen entschieden, in dem Moment, als er es gemacht hat. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, dass wir es jetzt beim zweiten Mal schauen ja auch so unrealistisch fanden.
Das, ja, also ich habe so eine Kritik gelesen, da stand drin, ja, der ist interessant, aber ein bisschen konstruiert alles und es gibt ziemliche Plotholes. Und dann habe ich gesagt, was, nein, das war doch total, das hat einen noch so voll mitgerissen, ich war doch so, das war, konnte ich alles nachvollziehen. Aber als man zum zweiten Mal geguckt hat, fand man es jetzt tatsächlich so ein bisschen konstruiert. Beim ersten Mal ist mir das gar nicht aufgefallen, da war man irgendwie... Ich glaube auch von der Machart, weil es auch so temporeich erzählt ist und so, war man da irgendwie extrem gefangen einfach. Aber jetzt beim zweiten Mal merkte man schon, ja, okay, es ist schon ein bisschen konstruiert.
Auf jeden Fall sind die Bilder entstanden, so, weil ich war jetzt total überrascht, dass man eigentlich nicht wirklich was sieht von dem Akt. Ich hatte das nämlich total anders im Kopf, aber scheinbar sind dann die Bilder wirklich im Kopf entstanden.
Charlie Brooker hat scheinbar auch gesagt, dass ihm die Idee dazu kam oder eine der Inspirationen war, dass er die englische Form vom Dschungelcamp gesehen hat und da irgendwie gesehen hat, wie irgendwelche Celebrities da Tiergedärme oder irgendwas essen mussten. Und ihm kam halt diese öffentliche Erniedrigung der Leute, die andere Zuschauer dann offenbar als belustigend empfinden. Da hat er gedacht, das macht er dann eben zum Kern dieser Folge.
Die Macher selber kommen ja auch ein bisschen aus dieser Richtung. Also die Produzentin war scheinbar irgendwie auch mal bei Big Brother und so. Und Charlie Brooker war ja eher so ein Comedy-Autor.
Mhm.
Tja, vielleicht haben sie da auch die menschlichen Abgründe zu Genüge gesehen.
Kommen wir zur zweiten Folge.
Ja, auch ganz interessant ist nämlich die erste Folge der zweiten Staffel. Und wir haben auch gemerkt, dass oft die ersten Folgen dabei sind. Also vielleicht ja, versuchen sie einfach am Auftakt dann immer nochmal eine neue Marke zu setzen. Jedenfalls ist die nächste Folge Be Right Back, der Wiedergänger.
Da hören wir uns auch was zu an.
Hello. So, how am I sounding? Hello?
Hello. You sound just like him.
Almost creepy, isn't it? I say creepy, I mean it's totally batshit crazy I can even talk to you. I mean, I don't even have a mouth.
That's just...
Just what?
It's just the sort of thing that he would say.
Well, that's why I said it.
In Be Right Back stirbt der Freund der Hauptfigur Martha bei einem Autounfall und sie kommt nicht wirklich damit zurecht. Und in der Trauer empfiehlt ihr eine Freundin so einen Online-Service, bei dem man die Möglichkeit hat, mit dem Verstorbenen sich Nachrichten zu schicken. Und sie ist natürlich erst total dagegen, weil es einfach nicht real ist. Aber als sie dann merkt, dass sie von Ash schwanger ist, schreibt sie ihm doch eine Nachricht, diesem alter Ego, um ihm das mitzuteilen. Und fängt dann doch eine Konversation mit ihm an. Und es beginnt ihr zu gefallen und ihr zu helfen in ihrer Trauer. Und entwickelt sich dann so weiter, dass sie auch anfängt, mit ihm zu telefonieren und sich immer weiter darin verliert. Bis sie quasi zur letzten Stufe gelangt, nämlich, dass man sich eine AI bestellen kann, sodass der Verstorbene quasi als, ja, Art Roboter bei ihr lebt und sie mit ihm zusammenleben kann. Aber dann ist es eben so, dass sie das Gefühl hat, dass es nicht der echte Ash ist und er nur so eine schlechte Kopie ist und sie dann eigentlich ihn doch wieder loswerden möchte.
Es, als wir es uns mal angeschaut haben, fand ich das schon als eine intensiv erzählte Geschichte. Also man ist sehr nah bei der Hauptfigur. Und gerade dieser Trauerprozess am Anfang ist auch, also man kommt da irgendwie schon auch, wird da auch ganz schön mitgenommen irgendwie. Das schaffen die schon, einem das so nahe zu bringen, wie schwer das ihr jetzt alles fällt. Und die Versuchung, diesem künstlichen alter Ego wieder nahe zu sein, wird einem doch recht eindrucksvoll auch nahegebracht, fand ich.
Also ich finde, in ganz vielen Folgen wird diese Technologie ja immer so eher verteufelt oder also man denkt immer so, oh Gott, sowas darf es niemals geben. Und ich finde in der Folge, das kann man sich halt so total vorstellen, dass man sich sowas wünschen würde oder ja, dass man in die Versuchung kommen könnte, sowas haben zu wollen.
Ja, gleichzeitig kommt es einem aber auch die ganze Zeit extrem unnatürlich vor. Und man hat auch so das Gefühl, dass ihr Trauerprozess, den sie eigentlich machen muss, um den man ja nicht vorbeikommt, dass die Technologie sie da auch total dran hindert. Also, dass sie dadurch auch so auf der Stelle zu treten beginnt und sich in sowas flüchtet, was eine maximale Irrealität irgendwie an sich hat.
Ja, ist natürlich sehr ungesund.
Ja, was mich, als ich die Folge jetzt gesehen habe, nochmal... Ich hatte die jetzt gar nicht so ganz speziell im Gedächtnis. Interessant, dass du die jetzt rausgesucht hattest. Aber was mich jetzt sehr gewundert hat, war, dass die für mich irgendwie beim nochmal hingucken eigentlich in so zwei Teile so ein bisschen zerfällt. Und das fand ich dann schade. Also ich empfand so den ersten Teil bis zu dem Punkt, wo dieser künstliche Körper dann wirklich bei ihr ankommt, als eine Auseinandersetzung eben mit der Frage, wie man mit Trauer umgeht und im Grunde genommen die These aufstellen, dass ihr diese Technologie vielleicht diesen Schritt zwar jetzt erspart, sich mit ihrer wirklichen Trauer zu befassen, aber das früher oder später trotzdem getan werden muss, dass es also wie so eine Flucht ist von der Trauerbearbeitung. Während der zweite Teil, wenn dann dieser künstliche Körper bei ihr ankommt, der auch übrigens dann genauso aussieht wie vorher der Ash, ist dann auch von demselben Schauspieler gespielt. Da geht es dann plötzlich um eine ganz andere Fragestellung, hatte ich das Gefühl. Nämlich eher um die Frage, kann dieser künstliche Ash den realen ersetzen, sozusagen? Also eigentlich so eine klassische Androidengeschichte eher.
Ja, aber auf der anderen Seite hat es auch eine gewisse Komplexität. Was ich halt toll fand, war, dass da so verschiedene Stimmungen zusammengebracht werden. Weil ich finde zum Beispiel, die Folge korrespondiert gut mit San Junipero, was ja auch so eine sehr gehypte Folge ist. Aber ich finde die jetzt eigentlich interessanter, weil San Junipero ist eigentlich wie diese Trauergeschichte, Liebesgeschichte. Aber ich finde, bei dieser Folge kommt eben auch noch dieses Unheimliche dazu. Also ich weiß auch noch, wie ich mich beim ersten Mal total gegruselt habe, als der dann bei ihr eingezogen ist und man nicht so wusste, was macht der jetzt? Als Stimme okay, aber jetzt ist da auf einmal so ein unkontrollierbares Wesen im Haus.
Ja, es ist auch, fand ich auch super interessant gemacht, wie sie auch so Wert auf so Details legen, wie zum Beispiel, wie er verpackt ist. Also er kommt dann an so eine Kiste an und wenn sie es aufmacht, sieht das irgendwie so aus wie so Fleischstücke, die so in Folie eingeschweißt sind und dann aber in so Verpackungsmaterial irgendwie rumliegen. Und er ist ja gleichzeitig mit ihrem Telefonieren und erklärt ihr, wie man ihn selbst sozusagen aufbaut. Und dann wird er irgendwie in die Badewanne gelegt.
Ja, und da würde ich sterben vor Angst. Und
dann müssen irgendwie noch so Granulat reingestreut werden. Und dann sagt er irgendwie so, okay, und jetzt geh raus und du darfst aber nicht mehr reinkommen. Der muss jetzt irgendwie einen Tag da brüten. Und sie sitzt unten voller Anspannung und weiß nicht. Und irgendwann hört man natürlich dieses obligatorische Fußgestapfe. Wie er dann irgendwie oben in der oberen Etage rumläuft. Das ist super, das finde ich auch total, fand ich auch klasse. Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich dachte, ist dann, er wird halt im ersten Teil der ganzen Sache wird es halt so erzählt, und das haben wir in dem Ausschnitt eben auch gehört, dass diese Technologie so voll gut funktioniert. Mhm. Also dass er die Technologie, so wird erzählt, analysiert quasi alles, was dieser Typ online irgendwann mal gestellt hat, und die Künstliche Intelligenz nimmt sich sozusagen dieser Aussagen an und baut eine Künstliche Intelligenz, die dem entspricht.
Ja, der ist auch voll sprachgewandt, weil sie fragt doch dann so, Ash, bist du das? Nein, I'm the late Abraham Lincoln.
Ja, genau, und dann lacht sie. Und das ist halt genauso der Witz, den er halt auch gemacht hätte oder so. Und
später ist er super unbeholfen.
Ja, und wenn dieser Roboter dann bei ihnen ist oder dieser künstliche Mensch, dann ist er wirklich, also das erinnert mich dann wieder an so Star Trek-Folgen, wo Data sich irgendwie verliebt und dann irgendwie die komplette Liebesliteratur der Menschheitsgeschichte durchliest, um den perfekten Spruch irgendwie zu sagen. Aber sein Gegenüber findet das halt dann trotzdem irgendwie total kühl, weil es halt natürlich nicht echt ist, sondern so merkwürdig auswendig gelernt. Und so ist er ja am Ende auch. Also wenn sie dann zu ihm sagt, so, spring von dieser Klippe. Und er sagt so, okay, wenn du willst. Und dann sagt sie, nein, ich will, dass du dich wehrst. Ich will, dass du um dein Leben bettelst. Und dann fängt er an, um sein Leben zu betteln. Nein, ich will nicht springen, bitte mach es nicht. Also das ist ja eigentlich so eine ganz klassische Auseinandersetzung mit so, mit der Frage, kann künstliche Intelligenz so die Essenz des Menschseins irgendwie replizieren? Und ja, wie gesagt, für mich war das irgendwie eine andere Frage als um das, was es im ersten Teil der Folge ging. Und ich hätte es irgendwie interessanter gefunden, wenn dieser Typ, der dort auftaucht, halt wirklich diesen Ash hätte ersetzen können.
Wenn er wirklich so gewesen wäre und sie aber trotzdem gewusst hätte, er ist es nicht.
Ja.
Und sich dann trotzdem von ihm verabschiedet.
Weil es dann halt auch eine ernsthafte Auseinandersetzung im Trauerprozess wäre. Will ich diesen Weg weitergehen oder will ich sozusagen die ehrliche Welt, die echte Welt, die halt eben bedeutet zu trauern, weil das auch eine echte Option gewesen wäre. Und so ist es keine echte Option, weil dieser Typ ist einfach nur weird und der ist irgendwie, es ist halt einfach so ein kaltes Objekt im Haus und es ist schon klar, dass der einem irgendwie so voll Angst macht.
Ja, beim ersten Mal schauen ist es mir nicht so aufgefallen. Ich glaube, weil man da halt die ganze Zeit so gebannt war, oh nein, nicht, dass er sie runterschubst, die Klippe und sowas.
Ja.
Aber jetzt beim zweiten Mal, ja, es wäre wirklich spannender gewesen, wenn er ihn besser ersetzt hätte, sozusagen.
Hm. Sagt man zumindest jetzt von seinem schlauen Tisch hier aus.
Naja, ich hätte es auch nicht hingekriegt.
Ja, schön. Kommen wir zu unserem dritten Beispiel. Das ist White Christmas.
What are you doing?
Roast potatoes. We're doing Christmas.
Christmas?
Christmas Day, December 25th. You've heard of it?
No work today, so, bottles on the table. I know we didn't have decorations last year, but I couldn't find them last year. They were only supposed to have stored essentials here. I think it's kind of adorable. Someone thinks tinsel is essential.
In White Christmas sitzen an Weihnachten zwei Männer zusammen in einer eingeschneiten Hütte, Matt und Joe. Und wir sehen drei Episoden. In der ersten Episode erzählt Matt von seinem früheren Leben, wo er einen, ich denke mal, illegalen Nebenjob hatte als Datingberater. Dabei hat er einen schüchternen jungen Mann per ja so eine Art Videoüberwachung, also er kann irgendwie sehen, was der sieht, beraten, als er auf der Suche nach einem Flirt ist. In der zweiten Episode erzählt er dann von seinem vermutlich offiziellen Job. Da gibt es eine neue Technologie, die sogenannten Cookies, wobei man ein virtuelles Alter Ego von sich selber erschaffen lassen kann, was dann in so einem kleinen, komischen Ei lebt und für einen sozusagen den Alltag organisiert, alle Termine, den Kühlschrank füllt, den Toaster bedient. Und da jedoch diese Klone das Bewusstsein der ursprünglichen Person haben, halten sie sich selber für echte Person und weigern sich dann, diese Arbeit zu verrichten. Und es ist seine Aufgabe, sozusagen ihren Willen zu brechen. Und daraufhin erzählt dann der andere Mann, Joe, in der letzten Episode, wie er von seiner Ex-Freundin durch eine moderne Technologie geblockt wurde. Das bedeutet, dass man die Person quasi nur noch schemenhaft sehen kann und auch nicht mehr hört, was sie sagt. Und zwar, als sie in einem Streit waren wegen einer ungeplanten Schwangerschaft. Und vor ihm hat sie dabei behauptet, dass sie das Kind abtreiben will, aber er kann dann Monate später durch diese Schemen erkennen, dass sie eben doch schwanger ist und beginnt sie dann sozusagen zu stalken und immer an Weihnachten kann er sie dann von einem gewissen Abstand beobachten. Aber das Kind kann er eben auch nicht sehen, weil alle Nachkommen auch geblockt sind automatisch. Als die Mutter dann stirbt, kommt er eben an Weihnachten wieder an den Ort, wo er sie immer beobachtet hat und kann jetzt zum ersten Mal sein Kind sehen, sieht dann, dass es nicht sein Kind ist. Im darauf folgenden Konflikt tötet er dann den Großvater von dem Kind, der für das Kind verantwortlich war, und haut ab. Und das Kind auf der Suche nach Hilfe erfriert. Wie sich herausstellt, ist die Figur Matt eben dazu da, ihn zum Reden zu bringen und das Geständnis aus ihm herauszulocken in diesem Fall. Und beide werden dann sozusagen für ihre Vergehen bestraft.
Ist eine interessante Folge von ihrer Struktur schon. Also es ist auch länger als alle anderen Folgen. Ist eigentlich ein Film so.
Es war so ein Zwischenspecial ja auch, ja. Zwischen zwei Staffeln. Ja, zwischen der zweiten und dritten Staffel. Eines der schönsten Christmas-Specials, was man sich an Weihnachten immer gerne anschaut.
Sehr aufbauend, auch für die ganze Familie schön.
Ja, aber die Geschichte mit den drei Geistern sind ja quasi auch so drei Episoden. Also ist wahrscheinlich schon daran angelehnt. Also ich finde die sehr interessant. Von dir ist es ja nicht so eine Lieblingsfolge. Aber ich finde, dass sie so ganz viele philosophische Fragen aufwirft und anspricht. Und ich mag eigentlich auch, dass sie so lose verwoben ist. Also auf den ersten Blick fragt man sich vielleicht, in der einen Folge wird so ein alter Ego erschaffen mit dem eigenen Bewusstsein. Im anderen wird eine Person blockiert. Was hat es miteinander zu tun? Aber ich finde, dass so viele Themen, die auch gerade in der Philosophie total zusammenhängen, also Fragen des Bewusstseins, des eigenen Bewusstseins, der Verantwortung, der Strafen, da, ja, wie so ein vielleicht so collagenartig so zusammengefasst werden.
Ja, das stimmt schon. Collagenartig kann man es nennen. Also was mich halt an dieser Folge immer, ja, also stören ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart formuliert. Also ich habe das schon auch mehr eigentlich gerne angeschaut, so. Aber es wirkte für mich halt so ein bisschen wie so, als hätte man zum Ende des Jahres nochmal die Reste vom Notizblock zusammengekehrt und die nochmal so in eine Folge so verwurstet. Weil die sind ja collagenartig zusammengefasst, kann man es positiv nennen. Aber auf der negativen Seite könnte man auch sagen, die haben jetzt nicht so wirklich was miteinander zu tun. Ja, genau. Es sind auch für sich irgendwie interessante Ideen. Die Assoziationen für die Realität liegen ja auch auf der Hand. Also gerade so dieses jemanden blocken zu können, die Möglichkeit zu haben, dass man jemanden dann gar nicht mehr sehen könnte in der Realität. Das ist ja, das heißt ja auch nicht umsonst auch blocken, wenn man das irgendwie heutzutage mit Smartphones irgendwelche Nummern wegblockt oder so. Ja, das könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass das irgendwie auch vielleicht so die härteste Strafe ist, die man sich irgendwie so vorstellen kann, dass man irgendwie einfach keinen Kontakt mehr mit Menschen, und zwar insgesamt mit allen Menschen oder so, aufnehmen könnte, dass man wie so ein Persona non grata im besten Sinne irgendwie so rumläuft. Aber auf der anderen Seite, dann hätte man, da hätte man ja auch irgendwie eine Folge dann dazu machen können, aber es ist dann irgendwie wie so ein Versatzstück.
Aber ich glaube schon, dass die Folge so um das Thema geht, wie geht das Rechtssystem mit neuen Technologien um? In der ersten Episode ist ja zum Beispiel auch die Frage, wer trägt denn jetzt in dieser Situation die Verantwortung?
Ja, das stimmt alles, aber zum Beispiel finde ich jetzt gerade so bei dieser ersten Episode, diese Grundprämisse fand ich auch total spannend, so diese Leute, die quasi mit demjenigen mitgucken und ihn gleichzeitig irgendwie beraten bei den Sachen, das ist ja auch, ist auch schön gespielt zwischen denen und das guckt man sich irgendwie gerne an, aber so dann diese Situation, dass er plötzlich halt auf so eine Wahnsinnige trifft, die da irgendwie das irgendwie so falsch versteht und irgendwie denkt, er würde auch irgendwie Stimmen hören, das wirkt auf mich doch irgendwie arg arbiträr und hatte irgendwie mit dem Thema dieser Folge dann irgendwie auch nichts zu tun. Also auf eine Wahnsinnige zu treffen, die einen irgendwie umbringt, ist halt einfach ein schlechter Tag, würde ich sagen.
Ja, aber es wird ja schon erzählt, dass eben durch diese Technologie werden ja so Karikaturen von Schizophrenen erschaffen. Also er ist ja quasi das Abziehbild von einem Schizophrenen, weil er sich freiwillig solchen Stimmen aussetzt.
Die Vorstellung, dass man Leuten gegenübertreten könnte, die gleichzeitig so in ihrem Kopf von irgendwelchen Gurus oder irgendwelchen Mentoren geleitet werden und eigentlich gar nicht mehr das machen, was sie machen wollen, sondern wie auf so eine Beraterriege die ganze Zeit so stößt, ohne das zu wissen. Das finde ich schon eine super spannende Situation. Sie ist ja auch eigentlich super aktuell. Also wenn wir zum Beispiel nochmal darüber nachdenken, über diese ganze Schulz-Thematik ja im Wahlkampf, wo ja auch immer gesagt wurde oder so nahegelegt wurde, dass Schulz eigentlich ein total talentierter und intuitiver Politiker war, bis er dann eigentlich seine komplette innere Stimme aufgegeben hat, um sich halt irgendwelchen Beratern hinzugeben, die dann am Ende dazu geführt haben, dass er dann jetzt eigentlich eine ziemliche peinliche Wahlniederlage auch hingelegt hat. Da fallen einem natürlich solche Sachen dann gleich wieder ein.
Ja, die erste Episode ist auch irgendwie schwächer als die anderen beiden. Also gerade auch die dritte Episode finde ich schon sehr stark. Auch in Bezug auf die Frage, wer ist jetzt hier schuld an dem, was passiert ist? Wer trägt die Verantwortung? Weil ich finde, man kann es nicht alleine Joe überlassen. Das Verhalten von seiner Ex-Freundin trägt am Ende auch mit zu dem schlimmen Ende bei. Mhm. Auch der Vater von ihr, der ja irgendwie seine Briefe nie weiterleitet und so. Das ist ja einfach was man auch hätte klären können.
Ja. Sollen wir zum nächsten kommen? Was haben wir denn hier aufgeschrieben? Callister ist das nächste. Mhm. Das ist ja natürlich was Feines. Dann drücken wir hier drauf.
No. We'll let him go. For now.
It's great decision making, Captain.
Three cheers for Captain Daly. Hip hip
hooray!
Hip hip
hooray!
Hip hip
hooray!
For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow.
So say all of us.
God bless you, Captain. God bless you.
Ja, herrlich.
Du kriegst noch, gleich Heimatgefühl.
Ja, ich krieg Heimatgefühl, wie am Ende auch noch so die Melodie so komisch schief einmal wird.
Ja, da wollte ich schon nicht weiter gucken, aber wäre schade gewesen. Da geht's um Robert Daly, den Mitbegründer von einer Virtual Reality Games Firma, der sich in seiner Freizeit in eine spezielle Form eines Spiels flüchtet, indem er den Captain einer Crew verkörpert, die ziemlich an Raumschiff Enterprise erinnert. Wie sich aber herausstellt, sind die Crewmitglieder alle virtuelle Klone von Mitarbeitern seiner Firma, von denen er sich irgendwie nicht ernst genommen gefühlt hat und die er sozusagen in diese virtuelle Realität einsperrt und zu seiner Belustigung gefangen hält und wenn sie sich gegen ihn zur Wehr setzen, in irgendwelche Weltraummonster verwandelt. als dann die neue Mitarbeiterin Nanette, die tatsächlich Bewunderung für ihn hegt, bei der Firma anfängt, wird auch sie in diese virtuelle Realität implementiert, sagt Robert aber dann den Kampf an.
Was für eine Folge. Also ich war danach einfach nur hin und weg. Ich fand es so cool. Und das nicht nur, weil ich ein Star Trek-Fan bin. Natürlich trägt das noch einiges dazu bei. Aber die hat so eine tolle Struktur in sich. Die hat Humor, die hat Ernst. Mir stand das Lachen und das Weinen in dieser Folge beides ins Gesicht geschrieben.
Ja.
Und spannend bis zuletzt.
Ja, und das ist auch total kindisch vielleicht. Aber am nächsten Tag habe ich direkt einem Produzenten, den wir kennen, geschrieben, wir müssen in Deutschland sowas ähnliches wie Black Mirror machen.
So eine Folge, so ähnlich wie diese Callister-Folge.
Die deutsche Reihe Zukunft müssen wir machen, weil man hatte einfach danach so Lust, auch sowas zu machen.
Ja, es ist die perfekte Symbiose aus Unterhaltung und Auseinandersetzung mit einem Thema. Es hat eine gehörige Portion Retro-Magie drin, weil natürlich diese Star Trek Referenzen ja auch absichtlich da drin sind. Und es ist einfach, naja, welches Thema geht es denn eigentlich? Also worum, was verhandelt denn die Folge eigentlich?
Ja, es geht eigentlich wieder sehr um dieses Thema von Bewusstseinstransfer. Also es ist ja in lustiger Weise auch wie bei dieser White Christmas-Folge, wo das Bewusstsein von einer Person in diesen Cookie übertragen wird, bleiben wir dann bei dieser Entität sozusagen, die das gleiche Bewusstsein wie die Ursprungsperson hat und dadurch das Gefühl hat, ein lebendiger Mensch zu sein, aber dann in eine Art von virtueller Realität eingesperrt wird.
Ja, und sich auch diese Frage nach der Würde eigentlich dieser Person in Anführungsstrichen stellt. Hat die Person, muss sie mit denselben würdevollen Verhalten behandelt werden wie eben echte Personen auch, obwohl sie eigentlich nur eine digitale Kopie von einer echten Person ist. Und die Serie beantwortet das natürlich mit einem klaren Ja, während die Figur, die Hauptfigur, die wir auch am Anfang kennenlernen und sich auch im Stück für Stück herausstellt, dass sie eigentlich der Antagonist ist, das natürlich mit einem Nein beantwortet, falls sie absichtlich dort in so einer Art Sklaverei, oder was wir ja auch in der Szene schon gehört haben, die müssen ihm ja immer so huldigen. Also das ist ja auch so schön, er ist ja quasi in der realen Welt ist er ja jemand, der sich so nie trauen würde, jemanden anzusprechen, der irgendwie so komplett untergeht in der Menge an strahlenden Figuren in seiner Firma. Und da hat er sich in der virtuellen Realität die Kopien seiner Mitarbeiter reingezogen, die ihm dann immer so ein Hip, Hip, Hooray, Hip, Hip, Hooray. Und sie müssen dann auch immer so für ihn singen. Und die Frauen müssten ihm am Ende seiner Mission, wenn er sie gelöst hat, dann alle einen Kuss geben. So. Mhm. Das ist
Wobei dieser Teil der Sexualität wirklich komisch ist, weil sie ja keine, also sie haben ja irgendwie absichtlich keine Geschlechtsteile, aber küssen müssen sie ihn.
Ich fand das so als eine perfide Form von Übergriffigkeit. Also man könnte sich natürlich sofort vorstellen, dass man da jetzt quasi so ein pornografisches Abenteuer draus macht. Irgendwelche Frauen, die er in seiner Firma hot findet, die ihn aber abweisen, die beamt er sich dann da irgendwie in seine virtuelle Realität, um dann mit denen da irgendwie irgendwelche erotischen Fantasien auszuleben. Aber nee, er macht das eigentlich noch perfider. Es ist eher so, dass sie ihm auf so einer, die müssen ihm nicht so körperlich huldigen, sondern sie müssen ihm eigentlich so für sein Wesen irgendwie huldigen. Und der Kuss ist sozusagen dann auch das Maximale, was er von ihnen so körperlich fordert. Aber es ist gleichzeitig ja auch so der Kuss eigentlich auch so das, ja, wie das Intimste, was man einem ja auch vergeben kann. So, ne?
Aber vielleicht zeigt das einfach auch, was er für ein verklemmter Typ ist. Und wahrscheinlich ist er auch Jungfrau und so.
Ja.
Kann sich sowas gar nicht so vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall super interessant, auch was sie da wieder mit der Figur machen, weil man ja am Anfang so denkt, ja, so ein armer, schüchterner Nerd-Typ halt, den niemand richtig ernst nimmt und beachtet und so und halt so mit ihm mitgeht und dann entpuppt er sich halt als dieser total perfide Charakter.
Ja, und apropos perfide, das wollte ich jetzt nochmal kurz erzählen, diese Situation, die einen wirklich, also sie hat mich wirklich sprachlos vor diesem Bildschirm sitzen lassen. Das ist quasi die Methode, wie er es schafft, seinen Kompagnon, Chefkompagnon, also die wir haben in der Realität diese Firma zu, führen sie zu zweit und sein Kompagnon ist halt so ein ganz strahlender Typ, der auch immer so die ganzen Lorbeeren einheimst und auch bei den Frauen gut ankommt. Und den hat er eben auch mit in seine Simulation reingebeamt. Und den hält er halt gefügig, und das erzählt dann diese Figur, indem er den Sohn dieses Kompagnons eben auch digitalisiert in diese Welt gebracht hat und dort dann auf qualvolle Weise getötet hat, indem er ihn vor den Augen seines virtuellen Kompagnon-Freundes aus der Luftschleuse gestoßen hat, was ja auch ein total klassisches Science-Fiction-Klischee ist, jemand aus der Luftschleuse zu stoßen. Und es ist unfassbar, wenn sie diese Szene erzählen. Es ist so absurd, dein Gehirn macht irgendwie 10 Verrenkungen, weil sie dir vorstellen muss, Moment, das ist die digitale Kopie des Sohnes, die vor den Augen der digitalen Kopie seines Kompagnons aus einer digitalen Luftschleuse rausgestoßen wird. Und er erzählt das mit so Wasser in den Augen und du selbst bist einfach auch nur komplett mitgenommen und hast danach so das Gefühl, das ist der übelste Typ, den man sich vorstellen kann. Ja. Der hat einfach den Sohn von den Augen des Vaters getötet. Dabei ist es total verwochen in diesen digitalen Ebenen, in denen das Ganze
spielt. Man hasst ihn so sehr und man hat ja noch diesen Hass von Breaking Bad und von Fargo und
stimmt, weil die Figur Jesse Plemons
diesen Typen. Ja.
Arsch. Aber wie sie es auch, also das fand ich auch so toll, dass sie es auch sich trauen. Auf der einen Seite ist die Folge sehr humorvoll, aber in dieser Szene, wo der von dem Tod seines Sohnes erzählt, nehmen die das ganz, ganz ernst. Und es ist wirklich, das ist auch mutig als von Filmemacherseite, weil man kann sich leicht vorstellen, wie man in dem Moment auch den Zweifel bekommt. Moment, erstens, versteht man das überhaupt als Zuschauer und kann man da emotional mitgehen? Nein, die drücken einfach so voll auf die Tube und erzählen es, als wäre das wirklich Realität und es funktioniert wunderbar.
Ja.
Ganz toll.
Aber solche Formen der Folter, wie da, dass er diesen Sohn da aus der Luftschleuse schickt und der dann wegen der Kälte da zersplittert, oder wie dieser Cookie gefügig gemacht wird, indem er einfach 6 Monate lang mit nichts tun und keinem sozialen Kontakt gestraft wird, das sind für mich nochmal ganz andere Ebenen als die Geschichte mit dem Schwein. Also da ist für mich Black Mirror wirklich viel stärker als so in der ersten Folge. Das war das, was ich einfach vorhin meinte, dass es so explizit da ist und irgendwie so simpel.
Ja. Ja, also wenn du natürlich auf der Habenseite einen Callister hast, dann kann man dem Argument wenig entgegensetzen, weil das einfach, ja, also wie gesagt, ich habe meine Schwärmerei jetzt zu Genüge ausgedrückt dafür.
Ja, aber das sind einfach Situationen, an die man ja auch so immer wieder dann zurückdenkt in seinem Alltag. Das gibt schon einige Folgen, finde ich.
Ja, aber was interessant ist, das habe ich jetzt nochmal rausgefunden, dass die Callister gehört ja zur Staffel 4. Und ich finde, man merkt ja schon dieses Ziel, dass sich, also Broker hat zum Beispiel gesagt, vor der Staffel, das ist also quasi, als er Staffel 4 konzipiert hat, das war so um 2016. Und da hat er eben gesagt, er will die Serie auch hoffnungsvoller machen und auch positiver, weil er hatte das Gefühl, das war 2016 im Wahlkampf, der wo Trump und Clinton gegeneinander im Wahlkampf standen und er das Gefühl hatte, es könnte sein, dass man nach diesem Jahr keine Lust mehr auf depressive Geschichten hat, sondern dass man mehr Hoffnung vielleicht im Fernsehen braucht.
Es ist auch gut, dass sie das machen, weil ich finde, so ein Verteufeln von Technologien kann ja auch leicht so dogmatisch wirken. Und es ist einfach so, dass Technologien sind halt neutral und es kann so oder so sein. Und in der Geschichte werden eben zum einen die Gefahren, aber zum anderen auch die Chancen erzählt, wenn sie dann so danach so in diese Cloud fliegen und auf einmal so alles möglich ist.
Ja.
Ganz cool.
Toll. Super. Ja, jetzt kommen wir noch einer Folge, da brauchen wir ja, können wir uns vielleicht ein bisschen kürzer fassen, weil die auch ein bisschen einfacher ist. Aber ich fand die interessant, die habe ich ausgewählt und hier kommt der Ausschnitt.
Leave the keys in the ignition.
I'm ahead of you there.
If you hear anything, yeah, don't fuck about. Yeah? Just tear straight off.
5 minutes.
No more. Right?
Schön, hast den einzigen Dialog aus der Folge.
Da wird nicht so viel geredet. Ja, das ist die Folge Metalhead. 4. Staffel, 5. Folge. Und der Plot ist auch schnell zusammengefasst. Es geht im Grunde genommen darum, dass die die Hauptfigur, eine Dame, ich glaube, sie heißt Bea?
Bella.
Bella, genau, danke. Die erweckt, weil sie in so einen Lagerraum in so einer postapokalyptischen Welt einbrechen und danach etwas suchen, erwecken die so einen Wachhundroboter. Und dieser Wachhundroboter tötet dann nicht nur ihre Gefährten alle, sondern beginnt sie zu verfolgen. Und die gesamte Folge ist im Grunde genommen eine Verfolgungsjagd zwischen ihr und diesem mächtigen kleinen Hunderoboter, der von einer vermutlichen künstlichen Intelligenz gesteuert ist, man weiß es nicht genau, und der auf Gedeih und Verderb versucht, sie zur Strecke zu bringen. Mochtest du die Folge?
Ja, ich fand die ganz gut, aber es ist halt die kürzeste Folge und man hat so das Gefühl, sie hätte auch noch kürzer sein können. Es ist einfach, ja, vom Plot her so ziemlich minimal Plot.
Ja, aber der Plot ist nicht so eindrucksvoll.
Auch interessant, mal einfach.
Es ist irgendwie, ich empfand es als eine sehr genrige Folge, weil es im Grunde genommen eigentlich ja so eine Spannungsverfolgungsjagd die ganze Zeit ist. Und es, das Interessante daran ist, diese Erbarmungslosigkeit und diese Gemeinheit, die irgendwie in diesem kleinen Roboterhund steckt, der eigentlich ganz süß aussieht, der aber dem keine Mühe zu groß ist, hinter dieser Frau her zu sein, weil die in dieses Lagerhaus einbrechen wollen. Mhm. Und es wird auch am Ende dann nahegelegt, dass auch diese Postapokalypse, man weiß es nicht genau, aber die Vermutung liegt dann nahe, dass diese auch durch diese Hunde ausgelöst wurde. Also am Ende kommen dann noch so andere Hunde dazu. Und man hat das Gefühl, ja, vielleicht wurde die Menschheit eben von diesen Hunden verdrängt, sozusagen.
Ja, aber so AI außer Kontrolle hat man natürlich schon oft gesehen.
Ja, und es ist, wie gesagt, auch, es steht auch, das stand, glaube ich, bei Wikipedia, dass es die einzige Folge ist, die man eigentlich nicht als Allegorie lesen kann. Also, dass die eigentlich so das ist, was sie irgendwie ist. Und sie ist halt sehr, also filmisch sehr schön gemacht. Sie ist komplett schwarz-weiß gedreht, hat eine gewisse ästhetische Note und ist trotzdem extrem spannend und ich würde mal sagen so straight in dem, was sie irgendwie tut. Und das mochte ich gerne, weil, wie gesagt, ich die Serie Black Mirror besonders dann stark finde, wenn man einfach überhaupt nicht weiß, auf was man sich einlässt, wenn man eine neue Folge anmacht. Und mit das ist eine neue Facette, die ansonsten dort gar nicht so vorkommt, weil ansonsten wird das ist ja immer so sehr stark diskutiert alles und es wird so intellektualisiert in einer gewissen Art und Weise, die Problematik.
Durchgeplottet.
Ja, genau. Und das hier ist es irgendwie, die rennt halt die ganze Zeit vor diesem Ding weg und es ist irgendwie so filmisch effektiv erzählt. So.
Anscheinend im Ursprungsbuch gab es ja da noch so einen Typen, der das gesteuert hat.
Ja, genau. So ein Fernsteuerer irgendwie. Ja, und das haben sie aber sich dann irgendwann gespart. Weil es auch, also es würde auch überhaupt keinen Sinn machen, ehrlich gesagt. Also,
ja, ich glaube, dann könnte es halt mehr um dieses
Drohnenkrieg-Thema
gehen oder so.
Ja.
Wobei es auch interessant wäre, wenn der einfach nur da spielen würde und gar nicht mitkriegen würde, dass der Hund jetzt da irgendwelche Landstriche zerstört. Mhm. Aber einfach so als Fiesling ist es natürlich langweilig.
Ja, also scheinbar Charlie Brooker hat gesagt, dass er sich diese Roboter von Boston Dynamics angeschaut hat und da irgendwie auf die Idee kam. Kennst du die? Das sind so, das ist so eine amerikanische Firma, die machen so Roboter, die wahrscheinlich auch dann fürs Militär genutzt werden sollen. Und er hat da geschrieben, dass er da irgendwie so ein Video gesehen hat, wie dieser Hund umgekippt ist auf den Rücken und dann mit so einer ganz speziellen Technik irgendwie wieder auf die Beine gekommen ist. Und das sah irgendwie auf der einen Seite so ganz so ungelenk aus, meinte er, aber irgendwie trotzdem auf der anderen Seite das Ergebnis, dass er wieder auf die Beine zurückkommt, irgendwie auch total bedrohlich trotzdem sei. Und da hat er sich dann eben diesen Hund ausgedacht. Ja, ist eine der aufwendigsten Folgen übrigens, habe ich gelesen, weil der Hund komplett, fast komplett, ich glaube aus Kleinigkeiten komplett 3D gemacht ist und auch wirklich total gut gelungen ist. Also dafür, dass es eine Fernsehserie ist, muss man sagen, Hut ab. Also da haben die keine Kosten und Mühen gescheut, bei diesem Hund den dort rein zu animieren. Sehr eindrucksvoll.
Ja. Man möchte ihm nicht begegnen.
Nee, lieber nicht. Weil
zumindest macht er keine Hundehaufen.
Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil von diesem Hund. Vor allem, wenn man in Leipzig unterwegs ist, dann wünscht man sich manchmal vielleicht doch lieber die Postapokalypse mit den Roboterhunden, statt den Straßen, die man hier so geboten bekommt.
Okay, dann kommen wir noch zu Bandersnatch.
Well, you can't be a great writer. You're always flicking backwards and forwards and that.
No, it's a choose-your-own-adventure book.
What?
You decide what your character does. They're like a game.
Sounds thrilling. How about you decide what you want for your breakfast? We'll seem a bit kiddy-wink to me, but you will insist.
Ja, Bandersnatch ist ein Special von Black Mirror, kommt nicht in den normalen Folgen vor und ist wirklich was ganz Besonderes eigentlich, weil, also, es hat mich schon sehr beeindruckt, das ist nämlich ein interaktiver Film. Im Plot geht es darum, das Ganze spielt in den 80ern und Stefan ist ein ambitionierter Hobbyprogrammierer, der den Fantasy-Roman Bandersnatch als interaktives Videospiel umsetzen möchte. Und kommt dabei mit einer Firma in Kontakt, die ihn bei der Umsetzung unterstützen will. Aber je mehr er sich auf dieses Projekt einlässt, desto mehr entgleitet ihm der Sinn für die Realität. Und schon bald glaubt er selbst nur noch ein Spieler in seinem Spiel zu sein. Und das Ganze ist eben umgesetzt als ein interaktiver Film. Das bedeutet, dass man an verschiedenen Stellen im Film, und zwar an ziemlich vielen, als Zuschauer mit der Fernbedienung verschiedene Optionen auswählen kann, wie der Film weitergehen soll. Und was wir gerade gehört haben im Ausschnitt, ist sozusagen die erste Stelle, wo das passiert. Es ist morgens beim Frühstück. Er erzählt seinem Vater von dem Buch, das er gefunden hat, von seiner Mutter, das er als Spiel umsetzen möchte. Und dann fragt der Vater, okay, und welche Cornflakes möchtest du essen?
Und die Entscheidung haben wir noch überstanden.
Ja, das war noch die letzte, die wir noch geschafft haben.
Das waren wir noch nicht Game Over. Weil wir leider schon in der ersten Weggabelung eingewilligt haben, unser Spiel dieser Firma abzugeben.
Genau, und dann endet nämlich die ganze Geschichte nach 10 Minuten.
Also, ja. Irgendwie waren wir nicht so talentiert.
Aber das ist interessant, weil als ich jetzt eben diese Stelle nochmal rausgesucht habe, wollte ich da so hin und her spulen und man kann nicht spulen. Es gibt keinen Balken, mit dem man spulen kann. Man kann das einfach nur von vorne starten. Und es ist, ja, also man kennt ja solche Geschichten. Ne? Er erzählt ja auch hier von der Choose Your Own Adventure Book. Das sind ja diese Bücher, in denen man dann so gefragt wird, okay, möchtest du in die Kerzenziehergasse oder möchtest du die Blumengasse oder möchtest du ein Schwert ziehen und auf den Wachmann schlagen? Und dann steht immer dabei, auf welcher Seite man weiterlesen muss, wenn man halt, was man jedenfalls gewählt hat. Und im Grunde genommen funktioniert das ähnlich in dem Film. Aber das jetzt wirklich als Film umgesetzt zu sehen, hat mich schon überrascht und fasziniert.
Ja, wobei ich es jetzt auch nicht so unterschiedlich zu Spielen wie The Walking Dead oder Der Couleur fand. Es sind einfach so Spiele, die auf so Entscheidungsbäumen halt beruhen.
Ja, von narrativ gesehen hast du recht, aber von der technischen Umsetzung her ist das natürlich schon was anderes, weil du ja hier es mit realen Schauspielern zu tun hast. Und also es ist wirklich ziemlich interessant gemacht. Man muss, kann man nur empfehlen, das sich mal anzuschauen. Weil das Programm.
Sebi, du weißt schon, dass der Schauspieler nicht in dem Moment, wo du dann entscheidest, reagiert.
Und dann.
Die haben das alles schon gedreht.
Ach, das ist moderne Technik, das ist ja unfassbar, was heute möglich ist. Was ich sagen will, ist, das Programm weiß ja nicht, wie lange du für diese Entscheidung brauchst. Und während du diese Entscheidung machst, läuft der Film weiter. Und das ist interessant, weil dann der Übergang auch gestaltet sein muss. Also müsst ihr euch mal anschauen. Ich konnte mich für diese kleinen begeistern.
Die während alle anderen es nicht bemerkt haben.
Ja, das ist, ja, da habe ich nämlich auch schon selbst oft Gedanken drüber gemacht, wie man das wohl lösen kann. Und ich habe auch gelesen, dass die auch auf Netflix diese Technologie, die dafür nötig ist, die man braucht, um das überhaupt machen zu können, dass irgendwie mehrere Filmclips parallel geladen werden und dann im richtigen Moment der richtige abgespielt wird, dass das auch für diesen Film tatsächlich erst auch entwickelt wurde und damit sozusagen jetzt zur Serienreife gebracht wird, weil die wahrscheinlich auch mehrere solche Sachen vielleicht in Zukunft noch machen wollen. Ja.
Ja, also es war auf jeden Fall überzeugend, weil ich finde, man ist so mit dem Gedanken hingegangen, das funktioniert doch eh wieder nicht, weil man irgendwie noch so die Spiele von damals, die man mit der Fernbedienung spielen sollte und dann immer am Telefon verbunden, wenn man auf rechts gedrückt hat, ist diese Figur irgendwie nach rechts
gegangen. Du meinst Hugo.
Ja, Hugo, genau.
Ja, da mit
völliger Verzögerung.
Bin aber leider nie durchgekommen.
Aufgrund dessen hatte ich irgendwie direkt keine Lust, da irgendwas mit der Fernbedienung zu machen. Aber Netflix hat es ja mal wieder hinbekommen.
Ja. wenn ihr was anfassen, funktioniert es ja meistens. Aber ich, mal unabhängig von diesem interaktiven Teil, den ich auch sehr interessant fand, und das wird ja auch nachher so ganz Meta, mit so Meta-Ebenen, weil es gibt dann nachher so einen Teil, wo diese Stefan dann halt auch das Gefühl hat, er wird von jemandem gesteuert, und dann geht es eben noch weiter, dass man ihm dann irgendwie auch einflüstern kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, was funktioniert. Aber man, irgendwie kommt es dann auch noch dazu, dass er tatsächlich auch das Gefühl hat, er ist in einer Netflix-Serie und von einem Zuschauer gesteuert und so. Und es ist eigentlich ganz gut eingebunden, weil es sowieso halt durch dieses Bandersnatch-Ding, und er ist in so einem kreativen Prozess. Inhaltlich geht es halt eigentlich auch so stark um so einen Künstler, der sich eben in so einem kreativen Prozess befindet und sich daran verliert. Dadurch wirkt das überhaupt nicht aufgesetzt, diese Metatextualisierung, die mir ziemlich gut gefallen hat. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ich finde, es ist halt auch filmisch eigentlich gut gemacht. Also es ist wirklich, es sieht toll aus, diese 80er-Jahre-Gefühl kommt toll rüber, diese Computerspielszene, die man dort beschrieben bekommt. Und dieser, wie gesagt, dieser Wahn, in den er sich reinsteigert, das würde auch als normaler Film gut funktionieren. Aber es ist durch diese interaktive Ebene auf jeden Fall nochmal aufgewertet, so.
Ja, gut gemacht.
Ja.
Eine nicht so eine tolle Folge fand ich zum Beispiel Playtest, wo mir alle immer sagen, das ist die gruseligste und coolste Folge.
Ja, das ist, weil die alle keinen Star Trek gesehen haben. Und das ist ja eigentlich die komplette Wiederverfilmung der Star Trek-Folge Illusion oder Wahnsinn. Illusion oder Realität. Irgendwie sowas da. Jedenfalls geht es da im Grunde genommen um das genau das Gleiche. Naja, okay, aber das ist ein schlechtes Argument, weil es gibt ja immer zu allem eigentlich eine Star Trek-Folge, die schon mal genauso war, weil einfach alle Star Trek-Folgen komplett irgendwie alle Geschichtenmöglichkeiten immer schon abgedeckt haben.
Ja, ansonsten Waldo-Moment fand ja eigentlich fast jeder nicht so toll mit dieser Cartoon-Figur. Und dann fand ich auch dieses Archangel, was ja Jodie Foster gemacht hat, war auch ziemlich schwach.
Ja, nicht so interessant irgendwie.
Aber geht denn jetzt eigentlich Black Mirror noch weiter?
Ja, die wollen, glaube ich, weitermachen, ja. Aber die machen das auch nur nebenbei, die machen auch noch andere Sachen.
Schön, dass andere Leute sowas nebenbei machen.
Ja, das Krasse ist ja auch, dass Charlie Brooker fast alle Sachen selbst geschrieben hat.
Ja.
Und es ist völlig crazy. Und scheinbar auch in dem Prozess bei den Dreharbeiten und bei dem Postproduktionsschnitt und so weiter auch mega involviert noch ist. Also keine Ahnung, wie viele Stunden sein Tag hat, damit er das irgendwie alles hinbekommt. Oder er hat vielleicht auch keine Kinder, die ihm
die abends nie ins Bett gehen.
Ja.
Nur noch CDs hören müssen.
Ja.
Ja, gut, aber Deutschland ist vielleicht auch nicht so das typische Land, um sowas platzieren zu können.
Warum das denn?
Also ich habe mir sogar die These aufgeschrieben, die Angst vor der Verunsicherung ist das große Problem des deutschen Fernsehens.
Meinst du jetzt die Verunsicherung des Zuschauers oder die Verunsicherung der Fernsehentscheider?
Die Verunsicherung vor der Verunsicherung.
Die Verunsicherung vor der Verunsicherung.
Die Angst, Leute zu verunsichern.
Ja.
Aber vielleicht auch von dem Publikum verunsichert zu werden. Also mir haben jetzt auch schon Leute, vielleicht teilweise auch älteren Semesters, erzählt, dass sie das abends auch nicht mehr brauchen können. Wenn sie dann von ihrem anstrengenden Leben und genervt und gestresst nach Hause kommen, dass sie dann nicht auch noch im Fernsehen verunsichert werden wollen.
Als Gegenargument, in Anführungsstrichen, könnte man natürlich nennen, eines der erfolgreichsten Formate Deutschlands, in dem Millionen Leute immer wieder sonntags zuschalten, ist eines, das sich ja ganz massiv mit dem Thema Kriminalität auseinandersetzt. Und da ist doch die Verunsicherung eingeschrieben, oder nicht, bei unserem schönen Tatort?
Also soweit ich weiß, gab es aber in der Geschichte des Tatorts, ich glaube, 2 Tatorte oder so, wo der Täter am Ende nicht gefasst wurde. Scheint mir jetzt nicht so ein großer Prozentsatz zu sein.
Ja, eigentlich ist nämlich Tatort eine komplette, wie eine Aufräumtruppe. Die Welt ist in Unordnung und wir bringen sie sonntags wieder ein bisschen mehr in Ordnung.
Ja.
Das kommt einem zumindest so vor.
Krimis sind ja sozusagen das Gegenteil von Thrillern. Und Deutschland ist das Land der Krimis.
Ja, der Krimi ist der Film, in dem in der Regel am Ende die Welt wieder in Ordnung ist. Weil man durch Kriminalarbeit den Täter finden kann.
Mhm.
Während der Thriller eher der Film ist, in dem auch die Figur in große Gefahr gerät und oft es ja auch eine Ebene gibt, die, auch wenn der Täter am Ende gefasst wird, die irgendwie überlebt davon oder die das Böse als solches sich weiter
ja.
verdingen kann.
Er sieht ja das Böse auch in sich selbst, dann der Zuschauer. Und damit möchte er sich vielleicht nicht befassen. Das geht ja auf eine lange Geschichte in Deutschland zurück, die im Übrigen auch in meinem Studienabschluss vorkam, in Filmwissenschaft.
Das ist ja ein interessanter Zufall.
In dem Buch von Caligari zu Hitler.
Dem
von
Klassiker.
Krakauer. Der sich ja auch schon mit diesen Wechselwirkungen.
Spiegel-Bestsellerliste 1934.
Ein Hit. Es ist ja auch umstritten, das Buch, aber befasst sich schon mit diesen, ja, wie gesagt, mit diesen Wechselwirkungen, weil es gab ja eine Zeit in Deutschland, als Filme, die sehr verunsichert waren, total hip waren in der Weimarer Republik.
Und also zum Beispiel sowas wie Caligari, das Schreckenskabinett des, wie heißt es, das Schreckenskabinett des Dr. Caligari.
Wo es dann eben um so dämonische Tyrannen ging, die, wie dann später gesagt wird, solche Tyrannen wie Hitler eben schon vorweggenommen haben.
Ja, und so albtraumhafte Dinge auch viel, ne?
Mhm.
So der expressionistische Film, mit so, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist eigentlich in einem Albtraum und weiß gar nicht, ob das Realität oder,
ja.
oder Wahn ist.
Und ich glaube schon, dass in Deutschland diese riesige Angst, manipuliert zu werden oder sich manipuliert zu fühlen oder sich mit den eigenen Abgründen zu befassen, schon noch zurückentwickelt ist.
Also es gibt ja auch die These, das habe ich irgendwann mal gelesen, ich muss es nochmal raussuchen, wo das war. Da wurde gesagt, und da bezieht man sich, glaube ich, so auf diese Theorien von Huizinga, ja, diesem Spieltheoretiker.
Deine Abschlussarbeit.
Meine Abschlussarbeit, genau. der immer so sagt, das Spiel und das Kultische und das Rituelle, das sieht man übrigens schon bei den Tieren, ist immer dafür da, um sozusagen den Ernstfall zu erproben. Ja, also wie sozusagen die kleinen Hundebabys, die sich irgendwie so rumtollen und so spaßeshalber so beißen, damit üben die quasi schon die Beweglichkeit und so für die spätere Jagd oder sowas. Ne? Und diesen Theorien dann folgend würde man eben sagen, dass auch das Kultische, und da gehört ja immer das Theatrale, das Spielerische, Film und Fernsehen am Ende dann auch dazu, er hat eben sozusagen narrativ die Funktion, uns schon mit Dingen zu konfrontieren, damit wir, sollten diese Dinge jemals so oder so ähnlich in der Realität auftreten, besser damit umgehen können. Und wenn man dieser These weiterfolgt, dann würde man auch sagen, dass eigentlich es für eine Gesellschaft total gesund ist und total hilfreich, sich medial, fiktional, narrativ mit Abgründigem zu beschäftigen, weil das eben helfen würde, sollten abgründige Dinge tatsächlich in der Realität vonnöten sein, damit schon eine gewisse Übung oder einen gewissen Umgang zu haben. Und diesen Text, den ich jetzt eben nicht mehr wiedergefunden habe, ich werde nochmal auf die Suche gehen, der hat das nämlich in Verbindung gebracht mit unserem deutschen German Angst und dieser Angst vor dieser Flüchtlingswelle, die jetzt auch so diesen Rechtsruck in Deutschland beflügelt hat. Und der hat eben gesagt, so nach dem Motto, die These, hätte man in Deutschland mal mehr Filme gezeigt, die auch uns Angst gemacht hätten, dann hätten wir nicht so viel Angst vor den Flüchtlingen, die kommen und würden nicht die ganze Zeit so rechte Parteien wählen.
Aber wer soll diese Filme machen? Weil eine andere These könnte ja auch sein, dass die Filmemacher in Deutschland alle so gut situierte Muttersöhnchen auf Papas Brieftasche sind, die sich vielleicht gar nicht so gut mit so einem Leben in Unsicherheit auskennen.
Ja, aber ist das in anderen Ländern anders? Sind jetzt die großen Hollywood-Regisseure, die Thriller-Regisseure oder die Briten, Charlie Brooker, ist der jetzt so aus der Gosse oder selbst ein Serienkiller? Glaub nicht. Als Weiteres glaub nicht.
Also normal kann der jedenfalls nicht sein.
Auf jeden Fall hat er sehr viel Zeit.
Ja, aber ist nicht in Deutschland das schon wieder so sehr undurchlässig, dass man hier eigentlich gar kein filmischer Künstler werden kann, wenn man nicht diese Laufbahn, Gymnasium, Abi, Filmhochschule durchlaufen hat?
Ja, das mag auch alles stimmen. Trotzdem würde ich sagen, natürlich, das wird in gewisser Weise vielleicht auch so sein. Trotzdem habe ich doch das Gefühl in Deutschland, dass unabhängig davon, ob man jetzt aus der Gosse oder von der Filmhochschule kommt, sobald man einen Stoff jemandem vorlegen würde, der halbwegs verängstigt, dass alle nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und lieber die nächste Schmonzette anschieben. Also,
Also Ich hatte jetzt so das Gefühl, in Deutschland, man kann schon mal verunsichern. Also ganz selten hat man so Beispiele gesehen. Das weiße Kaninchen zum Beispiel.
Ein toller Fernsehfilm übrigens. Mhm. Für alle, die sagen, in Deutschland gibt es keine guten Fernsehfilme. Doch, es gibt drei Stück. Das weiße Kaninchen, der Tatort im Schmerz geboren von denselben Machern und Familie ist kein Wunschkonzert, unser Film.
Der ist aber nicht sehr verunsichert.
Der ist nicht verunsichert, nee.
Aber da habe ich dann so das Gefühl, bei solchen Filmen oder auch Jagdgesellschaft war so ein Beispiel, wo es um so einen Kinderpornografie-Ring geht, da wird es auf jeden Fall danach dann nochmal so eingeordnet. Also dann gibt es auf jeden Fall danach noch eine Anne-Will-Sendung oder sowas, wo dann auch über das Thema gesprochen wird. Jetzt so ein Spaß oder so eine Lust daran zu verunsichern, wie es bei Black Mirror ist, dass es ja auch so sehr noch eine Form der Unterhaltung ist, das sehe ich in Deutschland eigentlich gar nicht.
Ja, das ist, es gibt ja auch immer diesen Mittwochs-Problemfilm, dann diesen Themenfilm in der ARD, wo es dann auch um das Thema Zwangsprostitution oder es geht dann um das Thema Sorgerechtsstreit oder um das Thema Cybermobbing. Und da hat man doch auch das Gefühl, ja, diese Probleme dürfen angesprochen werden, aber es hat dann immer irgendwie so einen biederen Touch dabei.
Und am Ende ist normalerweise das Problem ja dann auch in irgendeiner Weise gebändigt, oder?
Ja. Also es gibt schon Ausnahmefilme, die das irgendwie machen, aber so im Groben und Ganzen hat man schon das Gefühl, kann man in Deutschland damit die Redakteure jagen gehen, wenn man mit sowas kommt.
Aber darin besteht dann ja eine ganz andere Gefahr, die übrigens auch bei Krakauer angesprochen wird, weil er ja auch immer diese ziemlich sexistischen Essays, die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino, geschrieben hat, wo es eben darum geht, dass wenn Medien zur Betäubung und zur Einlullung dienen, dass man dann auf der anderen Seite ja auch nicht mitbekommt, was politisch abgeht. Und die Nazis ist ja auch ganz eindeutig genutzt haben mit ihren Bergfilmen und Ausweisungen jeglicher kritischer Filmemacher.
Mhm.
Also man hat ja einen großen Einfluss mit den Filmen, die man macht. Und ich sehe schon in Deutschland auf vielen Sendeplätzen das Problem, dass sie dann wirklich eher in die Richtung Einlullung gehen.
Ja, das kann man leider schon so sagen. Und gerade auch der Tatort, wenn man ihn wieder mal aufgreift, der würde ja eigentlich das Potenzial bieten durch seinen, ist ja eigentlich auch eine Anthologieserie ein Stück weit, eine Anthologiereihe, auch gerade dadurch, dass es immer die verschiedenen Ermittlerteams gibt und so. Und das würde ja eigentlich durch sein festes Setting, das es hat, ja, immer wieder Sonntag, immer wieder diese verschiedenen Teams, würde es ja eigentlich die Möglichkeit geben, auch wirklich sehr unterschiedlich und in verschiedenen Tonalitäten zu erzählen. Aber da haben wir ja jetzt gerade unser Tatort-Urteil, ich glaube, vor anderthalb Jahren gehört, wo ja jetzt entschieden wurde, dass jetzt jedes Jahr ja nur noch zwei experimentelle Tatorte gemacht werden dürfen, weil ihnen ja die Tatortredaktionen und die Filmemacher viel zu wild geworden sind der ARD und man die jetzt dringend einbremsen musste, sodass wir jetzt in Zukunft wahrscheinlich dort noch mehr abgeschmackte Mitrate, Kreuzworträtsel, Krimis sehen werden, als wir sie ohnehin schon hatten.
Ja, insgesamt kann man sich so Anthologieserien in Deutschland auch nicht wirklich vorstellen. Also gibt es überhaupt welche? Ich glaube, es soll jetzt eine neue Netflix-Serie geben, an der zumindest Deutschland irgendwie beteiligt ist, weil die sich, glaube ich, über verschiedene Länder dann erstrecken wird. Aber ansonsten ist es, glaube ich, alles, was so den Redaktionen entgegensprechen würde. Also keine bekannte Hauptfigur.
Keine Welt, die man einmal eingeführt hat und in die man wieder zurückkehren kann.
Keine klaren Produktionsabläufe auch.
Ja, das ist übrigens auch erwähnt, dass auch für Netflix deswegen Black Mirror auch so teuer ist, weil es eben nicht wie in einer normalen Serie so diesen produktionellen Mengenrabatt gibt, so nach dem Motto, ja, man hat immer wieder die gleichen Schauspieler, immer wieder in denselben Motiven. Dadurch kann man das dann auch blockweise besser abfertigen, sondern es ist im Grunde genommen, jede Folge ist ja wie eine Produktion von einem eigenen Film. So. Deswegen auch teuer.
Ja, man muss immer seinen neuen Stil finden und so.
Ja.
Aber genau das macht natürlich auch Spaß.
Weil eigentlich würde sich so eine Serie für Deutschland ja total anbieten. Es gibt einfach wirklich sehr viele Themen, die man in Deutschland auch auf so eine Art besprechen könnte. Und in vielerlei Hinsicht sind es ja oft auch kleinere Geschichten, also die eben jetzt auch nicht den ganz großen Produktionsaufwand erfordern. Also wie zum Beispiel das mit dem Wiedergänger. Das hätte man auch als Zweitjahresfilm in der Filmhochschule machen können, ja, vom Aufwand her, der dort gefordert ist.
Es beruht eher auf Ideen als auf dem großen VFX-Aufwand.
Mhm.
Ja, mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja noch, unseren Ableger zu gründen.
Ja.
Was ich dich jetzt noch fragen wollte, hast du denn auch das Gefühl, dass man im Lauf des Lebens und jetzt auch gerade vielleicht, wenn man Kinder bekommen hat, selber auch mehr Angst hat, verunsichert zu werden? Ich fand nämlich krass, dass ich als Jugendliche so total gerne so Horrorfilme geguckt habe und mir das jetzt auch nicht mehr angucken kann.
Ja, die kann ich mir auch nicht angucken, aber das hat eher den Grund, weil ich die so bescheuert finde. Ich fand die aber damals auch schon bescheuert. Nee, ich kann das jetzt grundsätzlich für mich jetzt nicht bestätigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, aber da sind wir beide auch ein bisschen unterschiedlich, als wir uns die Tschernobyl-Serie, zu der wir natürlich auch noch eine eigene Folge machen werden, angeschaut haben, da hast du ihr danach gesagt, ja, du fandest es super, aber du willst es dir nicht mehr angucken, weil es zu schlimm fandest. Während ich irgendwie schon das in gewisser Weise natürlich auch schlimm finde, aber auf so einer filmischen Ebene auch total genießen kann, das zu schauen, weil ich das irgendwie dann, ich fühle mich da so in so eine filmisch handwerklich wunderbar gewebte Decke gehüllt, die ich irgendwie genießen kann, wenn ich das mir anschaue. Und also ich würde jetzt sagen,
niemals das Schauen von Tschernobyl umschreiben. Decke gehüllt.
Ja, also ich würde mir jetzt zum Beispiel auch so Sachen wie Saw 7 oder sowas nicht angucken. Die habe ich aber, wie gesagt, auch eigentlich nie gut gefunden. Aber so einen gut gemachten psychologischen Verunsicherungsfaktor, vielleicht bin ich auch einfach noch nicht alt genug. Vielleicht kommt das noch, wenn ich dann auch wie Opa Krippe auf dem Sofa sitze und meinen ruhigen Abend haben will. Aber man hört das ja oft. Und ich weiß auch nicht, ob das nur im Alter zu tun hat. Also es hat, glaube ich, eher mit dem Typ zu tun, oder? Also Leute, die einem sagen, wenn ich abends nach Hause komme, dann möchte ich mich entspannen. Ich kann das total nachvollziehen, finde das total legitim. Aber die kommen in allen Altersgruppen irgendwie vor, oder?
Ja, dein Opa hat sich doch auch immer alles angeschaut.
Der wollte auch immer Actionfilme gucken, stimmt, ja. Ja.
Hoffen wir mal, dass wir den Action auch noch lieben, wenn wir alt sind.
Ja, ich würde mir wünschen, dass man sowas in Deutschland wieder mehr anfasst. Und wir werden weiterhin dafür arbeiten. Wir haben ja jetzt einige neue Stoffe auch am Start, die dieses Thema ganz gut vorantreiben. Und dann können wir ja hier auch berichten, wie wir damit links und rechts vor die Backen geklatscht wurden. Oder vielleicht auch, wie alle jubelnd aufgesprungen sind, gesagt haben, genau das haben wir für Deutschland noch gesucht. Was richtig schön verunsichernd ist. In dem Sinne sagen wir, macht es gut, schlaft gut, weckt die Kinder nicht und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.
Bis bald.